Ja, ich darf Sie, darf euch auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und uns allen eine gesegnete Gemeinschaft wünschen, vor allen Dingen mit unserem Herrn Jesus Christus und natürlich auch untereinander. Ja, es ist schon manchmal interessant, wie der lebendige Gott so die Gedanken seiner Kinder lenkt. Vorhin in der Gebetsgemeinschaft, da haben wir zweimal diesen Vers aus dem Römerbrief gehört, dass die Liebe in uns ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und dann haben wir ja gerade aus Maleachi auch diese Vokabel gehört. Und interessanterweise ist das heute auch ein ganz wichtiges Thema, diese Vokabel. Es geht nämlich auch um die Liebe. Und wir wollen zunächst mal auf den Text hören, und zwar aus dem Timotheusbrief, und zwar den ersten Timotheusbrief, Kapitel 1. Und es sind die Verse 1 bis 11. Also 1. Timotheus 1, die Verse 1 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus an Timotheus: Paulus, ein Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes und des Herrn Jesu Christi, der unsere Hoffnung ist, dem Timotheus, meinem rechtschaffenen Sohn im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wie ich dich ermahnt habe, dass du zu Ephesus bliebest, da ich nach Mazedonien zog und einen gebietest, dass sie nicht anders lehrten und nicht Acht hätten auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und mehr Fragen aufbringen, als dass sie den Heilsplan Gottes im Glauben dienen. Denn die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe. Von reinem Herzen, von gutem Gewissen und von ungefärbtem Glauben. Wovon etliche sind abgeirrt und haben sich umgewandt zu unnützem Geschwätz, wollen der Schrift Meister sein und verstehen nicht, was sie sagen oder was sie setzen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, so es jemand recht braucht. Und weiß solches, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Hurern, den Knabenschändern, den Menschendieben, den Lügnern, den Meineidigen und so etwas mehr der heilsamen Lehre zuwider ist. Nach dem herrlichen Evangelium des seligen Gottes, welches mir anvertraut ist. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von Herzen danken, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. Und danken dir, dass du es bist, der uns dieses Wort aufschließt, und dürfen dich bitten, dass dieses Wort, was du heute Morgen zu uns redest, auch tatsächlich in uns lebendig wird. Und so wollen wir dich loben, dich preisen, dir Dank sagen und immer wieder den Ruhm geben. Amen. Ja, liebe Geschwister, zunächst mal so einige einführende Bemerkungen. Timotheus, sicherlich einer der ganz wichtigen Mitarbeiter des Apostel Paulus, vielleicht sogar der wichtigste Mitarbeiter. Denn wenn wir uns mal so vergegenwärtigen, was er über seinen Timotheus gesagt hat, vor allen Dingen in dem Brief an die Philipper, da schreibt er ja im Kapitel 2 in den Versen 20 bis 22, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist wie Timotheus, der so herzlich für euch sorgen wird, denn sie suchen alle das Ihre. Nicht das, was Jesus Christus ist. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat. Denn wie ein Kind dem Vater hat er mir gedient am Evangelium. Das ist also das Zeugnis des Apostel Paulus über seinen geistlichen Sohn Timotheus. Was gibt es sonst noch über ihn zu sagen? Er ist aus einer gemischten Ehevorgang, Vater griechisch, Mutter jüdisch. Er ist in Lystra geboren und ist mit seiner Mutter und mit seiner Großmutter zum lebendigen Glauben gekommen an den Herrn Jesus Christus. Er hat weiterhin den Apostel Paulus auf seiner zweiten und dritten Missionsreise begleitet. Er hat wichtige Dienste übernommen von dem Apostel Paulus und er hat auch den Apostel Paulus bei der Abfassung einiger Briefe unterstützt. Und dieser Timotheus, der steht jetzt in einer ganz wichtigen, zentralen, leitenden Gemeindefunktion in Ephesus. Und an ihn, an den Timotheus, schreibt nun der Apostel Paulus diesen Brief. Ungefähr geschehen so 60, 61, 62 nach Christus. Und die Gemeinde in Ephesus ist ja nicht ganz unbekannt. Nicht? Sie wird einmal in der Apostelgeschichte erwähnt, dann haben wir von ihr den Epheserbrief und dann wissen wir, dass sie nochmal in der Offenbarung im Kapitel 2 erwähnt wird. Und was die Situation anbetrifft, ja, da haben wir ja schon einiges gehört aus diesen 11 Versen. Da gab es in der Tat einige Leute, die sich da mit einigen Irrlehren da auf den Weg gemacht haben. Und wenn wir jetzt noch etwas weiterlesen würden als bis Vers 11, da tauchen sogar zwei Namen auf, Hymenäus und Alexander. Das waren unter anderem zwei, die sich auch so mit solchen Irrlehren da auf den Weg gemacht haben. Das war also zunächst mal so die Situation in dieser Gemeinde in Ephesus. Und liebe Geschwister, jetzt stellen wir uns mal diese Gemeinde vor. So 60 Jahre nach Christus. Nicht diese Gemeinde hat schon ein paar Jahre Gemeindegeschichte hinter sich. Nicht, sie ist nicht unbedeutend. Sie hat einen gewissen Ruf, sie hat eine gewisse Stellung, sie hat gewisses Profil bekommen. Nicht, es ist so diese klassische, ja, alles ist möglich Gemeinde. Nicht jeder lässt jeden leben. Man lebt mit Jesus Christus irgendwo so zwischen gutgläubig und bibelgläubig. Gut, man weiß, dass sich der Gemeindeleiter Timotheus ein bisschen schwer tut. Und deswegen ist es ganz gut, dass der Apostel Paulus an ihn schreibt. Klar, man weiß auch, dass es in dieser Gemeinde so ein paar skurrile Typen gibt, die sich da mit Fabeln und Legenden und Mythen und Geschlechtsregistern da befassen, mit einer Diskutierfreudigkeit, um nicht zu sagen Diskutiersucht. Aber das scheint alles eben noch nicht so, ja, so das Dramatische zu sein. Es gab auch Leute, die hatten ein ganz eigenartiges, wir kommen daher noch auch darauf zu sprechen, die hatten ein ganz eigenartiges Gesetzesverständnis. Und nun kommt dieser Brief. Und wir wissen ja, dieser Brief ist einmal ein sogenannter Pastoralbrief, also ein Hirtenbrief. Zunächst mal ein Brief nur an den Timotheus geschrieben. Aber es war auch ein apostolischer Brief, das heißt, er wurde in der Gemeinde verlesen. Und jetzt kommt dieser Brief und wird in der Gemeinde verlesen. Und der Ton ist ja schon irritierend. Der Ton ist ja schon irritierend, denn so nach diesem klassischen Eingang, was wir von dem Apostel Paulus kennen, von seinen Briefen her, also nach Absender, nicht nach Adressat und nach einer kurzen Grußformel, kommt jetzt hier kein großer Dank oder irgendetwas Positives? Nein, der geht sofort zur Sache. Nicht, was sagt er sofort? Du weißt, Timotheus, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog und einigen zugebieten, dass sie nicht anders lehren sollten. Nicht also schon irritierend, nicht dieser Ton, ein ganz einzigartiger Ton. Nicht, dass man also fragen würde, mein lieber Paulus, musst du gleich am Anfang deines Briefes so an den Timotheus schreiben? Wir wissen ja, wie der Timotheus war, dass er etwas schüchtern war, zurückhaltend war, nicht gerade so der Typ, der nach vorne prescht. Musst du denn gleich so am Anfang an den Timotheus schreiben, dass er sofort an die Irrlehrer herangehen muss? Nicht, hättest du nicht erstmal so ein wenig, ja, seelsorgerliche Aufbauarbeit leisten können? Nein, er macht es so nicht. Und ich kann mir vorstellen, liebe Geschwister, ich kann mir vorstellen, dass damals wie heute ein Satz nicht nur eine kleine Gruppe von Irrlehrern, sondern die ganze Gemeinde wirklich getroffen hat. Ein Satz, der zentrale Satz in diesen ersten 11 Versen ist. Und zwar formuliert in Vers 5. Die Hauptsumme aller Unterweisungen ist Liebe. Die Hauptsumme aller Unterweisungen ist Liebe. Natürlich würden wir das heute keinem so, ich sag mal so, in dieser Ausdrucksweise sagen. Wir würden das heute vielleicht so formulieren: Das Ziel aller Unterweisung oder das Ziel aller Anordnung ist Liebe. So würden wir es heute sagen. Nee, das ist das zentrale Thema dieser ersten 11 Verse. Und damit sagt der Apostel Paulus ganz klar: Alles, was an göttlicher Anordnung, was an göttlicher Unterweisung in dein Leben hineingekommen ist und noch hineinkommt, hat ein Ziel, hat ein einziges Ziel, dass du zur Liebe befähigt wirst. Das will der Apostel Paulus damit sagen. Dass du wirklich zur Liebe befähigt wirst. Und das ist ja sowieso, das wissen wir ja, das ist ja sowieso das Grundthema jeglicher Jesusbeziehung. Dass da eine echte, dass da eine intakte, dass da eine lebendige Beziehung ist zu meinem Herrn Jesus Christus und natürlich auch zu meinen Glaubensgeschwistern. Das ist wirklich das Grundthema aller Jesusbeziehungen. Und liebe Geschwister, da geht es nicht um Emotionen. Nicht, wenn wir von dem Thema Liebe sprechen im biblischen Sinne. Da geht es nicht um Gefühle. Da geht es auch nicht um eine Anleitung zur Nettigkeit in der Gemeinde, was ja auch so begrüßenswert ist. Nein, nein, der Apostel Paulus beschreibt ja hier diese Liebe. Er beschreibt ja hier diese Liebe aus reinem Herzen, von gutem Gewissen und mit ungefärbten oder auch ungeheucheltem Glauben. Nicht nur eine Liebe aus reinem Herzen, liebe Geschwister, das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Das ist doch das Herz, wovon Jesus Christus schon in seiner Bergpredigt gesprochen hat. Selig sind die, reines Herzen sind, und dann heißt es, denn sie werden Gott schauen. Da hören wir es schon. Und dass wir das jetzt bitte an dieser Stelle nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass sie ein sündloses Herz haben. Wenn es heißt, die reinen Herzen sind, dann sind das Menschen, die sich Tag für Tag ihre Sünden vergeben lassen. Die Tag für Tag aus der Vergebung Jesu Christi leben. Das sind Menschen, die reinen Herzen sind. Und ganz eng mit einem reinen Herzen hängt natürlich das gute Gewissen zusammen. Weil es sich nämlich von dem Wort Gottes bestimmen lässt. Weil es nämlich auf die Stimme Gottes hört. Und ein reines Herz, ein gutes Gewissen bekomme ich durch einen ungeheuchelten, durch einen ungefärbten Glauben. Durch das absolute Vertrauen auf Jesus Christus, dass ich weiß, was er für mich getan hat. Dass er für meine Sünden gestorben ist, dass er für meine Sünden ans Kreuz gegangen ist, dass er dafür gelitten hat und alles, was damit verbunden ist. Nicht? Und das ist Gottes Ziel. Das ist Gottes Ziel mit uns, diese echte, intakte, lebendige Beziehung. Das ist das Ziel. Und als dieser Satz in der Gemeinde fiel, davon bin ich auch überzeugt, wussten alle Bescheid. Denn diesen Satz haben Sie schon mal gehört. Wir haben ja vorhin gesagt, wir kennen von der Gemeinde den Epheserbrief. Und da haben Sie das schon mal gehört. Epheser 5, die ersten beiden Versen. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Und jetzt kommt es. Und lebt in der Liebe, wie uns Christus geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Nicht also eine Liebe mit Hingabe, mit Tragfähigkeit, ja mit Klarheit. Und spätestens da ist sicherlich allen klar geworden, hoffentlich auch uns, dass ich diese Liebe, von der der Apostel Paulus hier spricht, ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe, so lebe ich nicht, so bin ich nicht. Und manchmal macht Gott uns das ja klar, weil wir dann uns darüber hinwegtäuschen, dass wir, was die Liebe Gottes anbetrifft, dass wir da schon unheimliche Fortschritte gemacht haben. Und dann macht er uns manchmal klar, was hinter unserer Fassade eigentlich an Liebe da ist. Nur mal ein ganz kleines Beispiel aus dem Alten Testament. Und zwar im zweiten Chronikbuch sind uns unter anderem auch die Geschichten des Königs Hiskia aufgezählt. Und dieser Hiskia war ja, das muss man ja sagen, er war ja einer der ganz wenigen positiven Gestalten in diesen Königslisten des Alten Testamentes. Nicht, wenn wir das mal durchlesen, wie dieser Mann sich da wirklich eingesetzt hat, nicht wie er da wie den Götzendienst abgeschafft hat, wie er den Tempel da entrümpelt hat, nicht wie er den Gottesdienst eingeführt hat, wie er ein wunderbares, großes Passafest gefeiert hat, wie er die Priester und Leviten versorgt hat und. Nicht ein ganz großer, wunderbarer Segen für das Volk Israel, dieser Hiskia mit dieser geistlichen Intensität. Und jetzt kommt ein Satz, der uns ein bisschen erstaunt. 2. Chronik 32, der Vers 31b. 2. Chronik 32, der Vers 31b. Da heißt es: Gott verließ ihn, um ihn zu versuchen. Da sind wir schon ein bisschen erstaunt, nicht, dass Gott uns versucht, natürlich nicht zur Sünde. Gott verließ ihn, um ihn zu versuchen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen wäre. Ja? Gott verließ ihn, um ihn zu versuchen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen war. Merken wir, was in diesem Moment passiert. Da zieht der lebendige Gott für einen kurzen Moment, zieht er seine Macht, seine Kraft, seine Gnade zurück, und dann bleibt wirklich nur noch das übrig, was Hiskia ist, oder sagen wir es ganz allgemein, dann bleibt wirklich nur noch das übrig, was der Mensch ist, und dann sieht er ganz erbärmlich, dann sieht er ganz jämmerlich aus. Nicht, und wir wissen ja, wie diese Geschichte weitergeht mit Hiskia, dass ihm seine, ja, wie soll man das bezeichnen, seine Eitelkeit oder sein Stolz oder sein Hochmut ihn verleitet hat, diesen Fehler da zu begehen. Nicht, also da hat Gott mal einen ganz kurzen Moment gezeigt, was wirklich hinter unserer Fassade an Liebe vorhanden ist, am Beispiel des Hiskia. Und da merke ich doch, wenn ich mein Leben wirklich mal durchleuchte, da merke ich doch, ja, so lebe ich doch nicht. Und wenn ich dann noch berücksichtige, was der Apostel Paulus über die Liebe sagt, aus 1. Korinther 13, nicht, dass die Liebe langmütig, dass sie freundlich ist, dass sie nicht eifert, treibt nicht Mutwellen, bläht sich nicht auf, verhält sie nicht ungehörig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich an der Wahrheit, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Liebe Geschwister, das bin ich doch nicht. Das leben wir doch nicht. Auch wenn es heißt, und jetzt kommen wir wieder auf dieses Wort zurück, was wir vorhin in der Gebetsgemeinschaft zweimal gehört haben, auch wenn Römer 5 gilt, nicht Römer 5, Vers 5, wo es heißt, die Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, natürlich, das stimmt. Ist ausgegossen. Aber das ist ja nicht als etwas Statisches in unserem Leben vorhanden, sondern das muss immer und immer wieder neu durchlebt werden, liebe Geschwister. Das ist es. Muss immer wieder neu durchlebt werden. Und jetzt noch etwas. Noch etwas, bevor wir auf die drei Punkte kommen, wir sind noch nicht da. Noch eine Anmerkung. Es ist ja auch höchst interessant, dass das, was der Apostel Paulus hier über die Liebe schreibt, und zwar über den Timotheus hier in diesem Brief, dass das ausgerechnet das Thema der Gemeinde in Ephesus über viele, viele Jahre gewesen ist. Nicht, es war ja in der Tat eine reiche, eine gesegnete Gemeinde. Eine Gemeinde, die auch das Vorrecht hatte, solche Lehrer zu haben wie den Apostel Paulus und wie den Timotheus. Und es war auch sicherlich eine Gemeinde, die über mehrere Jahre hinweg diese Liebe auch praktiziert hat. Die Liebe zu dem Herrn Jesus Christus und auch die Liebe in der Gemeinde untereinander. Aber, liebe Geschwister, wir kennen hoffentlich unsere Bibel auch gut genug, dass diese Gemeinde ein paar Jahre später ein Sendschreiben bekommt. Und neben allem Positiven, neben allem Guten, was da berichtet wird, taucht ein Satz auf, wo bei uns doch alle Glocken klingeln müssen. Wo der Herr sagt, das eine habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das ist doch erstaunlich. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Apostel Paulus diesen ersten Timotheus so beginnt. Gleich mit diesem Thema der Liebe. Weil das nämlich ein zentrales Thema über viele Jahre hinweg in dieser Gemeinde gewesen ist. Das heißt also, von Epheser 5, von Epheser 5 über 1. Timotheus 1, diese ersten 11 Verse, die wir heute betrachten, bis hin zur Offenbarung 2, zieht sich ein Thema über viele, viele Jahre in dieser Gemeinde hindurch. Dass das wieder zum Tragen kommt, dass eine echte, eine intakte, eine lebendige Liebe praktiziert, und zwar aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und mit ungeheuchelem Glauben. Und jetzt kommt die Frage, die entscheidende Frage, aber wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich das jetzt machen? Wir haben ja vorhin gesagt, das ist das Ziel Gottes mit uns, dass wir zu solch einer Liebe befähigt werden. Aber wie kann ich das jetzt machen? Der erhöhte Herr, der hat damals gesagt in diesem Sendschreiben, nicht, du hast eine Möglichkeit, diese erste Liebe, dass sie wieder bei dir anfängt, indem du also die ersten Werke der Liebe wieder tust. Es gibt einen schönen Choral von Charles Wesley. Dieser Charles Wesley hatte ja einen berühmten Bruder, John Wesley, der uns vielleicht bekannter ist. Aber dieser Charles Wesley, er lebte von 1707 bis 1788. Und jetzt nur noch mal nebenbei bemerkt, er hat zusammen mit seinem Bruder John und mit George Whitefield, der ist uns ja auch bekannt, sie haben die methodistische Bewegung gegründet. Das aber nur mal nebenbei bemerkt. Und von ihm gibt es einen schönen Choral. Und der beginnt so. Wie kann ich lieben dich, mein Gott? Und loben deine Gnade, die aus der Tiefe meiner Not mich hochgehoben hat. Ja? Wie kann ich lieben dich, mein Gott, und loben deine Gnade, die aus der Tiefe meiner Not mich hochgehoben hat? Ja, wie kann ich das? Wie kann ich das? Und Paulus würde uns anhand dieses Textes, dieser 11 Verse, die wir heute Morgen vor uns haben, er würde uns sagen, so kannst du das. Ich zeige dir in diesem Text drei oftmals ungenützte Werke der Liebe. Das zeige ich dir da im Text. Ja, aber wie, Paulus? Was macht denn die Liebe? Die Liebe nimmt erstens die Grenzen ernst, die uns durch das Wort Gottes gegeben sind. Die Liebe macht zweitens, sie nimmt am Programm Gottes teil. Und sie nimmt drittens die Aufgaben wahr. Und diese drei Punkte wollen wir jetzt mal etwas näher beleuchten. Also zunächst mal, wenn es darum geht, dass wir die Grenzen ernst nehmen, die uns durch das Wort Gottes gegeben sind. Wir haben ja nur vorhin in dem Text gehört, dass es da also einige Leute gab, nicht, die da ihren eigenen Stil da gefahren sind, nicht, die da so ihr Lernen verbreitet haben. Wir wissen eigentlich vom Text her gar nicht so genau, was haben die da eigentlich exakt gelehrt, gepredigt. Und es hilft uns auch nicht weiter, wenn wir jetzt zigmal in einer Zeitanalyse darüber diskutieren, was die da alles gepredigt haben. Vielleicht kann man das kurz und knapp sagen, dass sie also das Wort Gottes eben mit Mythen und mit Fabeln und mit Legenden und mit erfundenen menschlichen Geschichten also vermischt haben. Das waren aber eben noch nicht so diese großen, diese furchtbaren, die dramatischen Irrlehren derart, dass man, sage ich jetzt, die Jungfrauengeburt geleugnet hat oder dass man die Auferstehung Jesu Christi geleugnet hat. Nicht diese dramatischen Irrlehren waren es noch nicht, aber man hat so den Eindruck, dass sie so ihre geistlichen Lieblingsspielwiesen hatten, ja, so ihre Lieblingslehren. Nicht, die sie ganz toll fanden. Nicht, und mit denen sie sich auch über viele Jahre darin ergangen haben. Nicht, wir haben es ja gehört, mit einer Diskutierfreudigkeit, nicht, man muss schon sagen, Diskutiersucht. Und womöglich haben sie auch ihren Fanclub gehabt. Aber das alles führte letztlich dazu, dass sie also an den eigentlichen geistlichen Themen vorbeigelaufen und vorbeigelebt haben. Und jetzt kommt der Apostel Paulus und sagt, das geht nicht, liebe Geschwister, das geht in eurer Gemeinde nicht. Er sagt nicht, macht ruhig weiter, ist ja alles halb so schlimm. Er sagt ja in unserem Text, er gebietet es, er ordnet es an. Er sagt ganz klipp und klar, es darf keine falsche Lehre vermittelt werden. Es muss gesunde Lehre, muss also wirklich gepredigt werden. Ich darf eben nicht meine private Spielwiese fliegen. Nee, ich darf eben nicht meinen Selbstverwirklichungstrieb da pflegen oder nachgehen. Warum? weil es um Jesus Christus geht, weil es um sein Wort geht, weil es um das festgesetzte Evangelium geht. Darum, das heißt, eine Form, Gott wieder lieben zu können, ist, dass ich wirklich, ja, dass ich wirklich das Wort Gottes ernst nehme, dass ich es ehre, dass ich es achte, dass ich es nutze, dass ich daran festhalte und dass ich mich an dem Wort Gottes erfreue. Das Wort Gottes ist eben keine Option. Das Wort Gottes ist eben keine Idee. Sondern es wird von mir nicht vernachlässigt. Es wird von mir geachtet. Es wird von mir nicht abgeflacht. Es wird von mir nicht ergänzt. Und so weiter. Und das war damals, die Gefahr bestand eben damals in dieser Gemeinde in Ephesus. Und wenn ich das mache, liebe Geschwister, ja, dann verleitet mich das nur zu Spekulation. Nicht bringt mich vom eigentlichen Ziel Gottes vollkommen ab. Nicht und die Grenzen zwischen der gesunden Lehre und den menschlichen Traditionen werden immer mehr verwischt. Und ich werde immer unsicherer. Und das, was noch viel schlimmer ist, es ist eine enorme Missachtung, Lieblosigkeit und Respektlosigkeit gegenüber dem lebendigen Gott. Aber das Problem haben wir bis heute. Das Problem haben wir bis heute, da hat sich nichts dran geändert. Wenn man heute zum Beispiel sagt, nicht, dass der Einsatz für eine bessere Gesellschaft genauso wichtig ist, wenn nicht sogar wichtiger ist als die Verkündigung des Wortes Gottes, dann befinde ich mich hier auf dieser Schiene. Natürlich, du kannst diesen ersten Teil des Satzes, den kannst du nicht einfach so vom Tisch fegen. Nein. Du hast schon eine Verantwortung für die Gesellschaft oder für die Menschen, die um dich herum leben. Ja, das ist richtig. Da hast du schon eine Verantwortung für. Aber die Verkündigung des Wortes Gottes, muss man ganz nüchtern sagen, hat absolute Priorität. Warum? Weil es um alles oder nichts geht. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um die Frage, wo wirst du nach dem Abtreten hier von der irdischen Weltbühne, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Darum geht es. Und darum hat eben die Verkündigung des Wortes Gottes absolute Priorität. Aber wir sind ja heute schon viel weiter, nicht? Wir leuchten heute ja im Grunde genommen alles, was in der Bibel steht, ob es die Jungfrauengeburt ist, die Auferstehung, ob es die Wunder Jesu Christi sind und so weiter und so weiter. Aber diesen Satz hat man ja auch schon des Öfteren gehört, nicht? Dieses soziale Evangelium, nicht? Das ist also mindestens genauso wichtig, wenn nicht eben noch wichtiger als die Verkündigung des Wortes Gottes. Das war der erste Gedankengang. Wie kann ich Gott wieder richtig lieben? Wie kann ich wieder zurückkommen zu den ersten Werken der Liebe, indem ich wirklich also das Wort Gottes ernst nehme, indem ich es wirklich ehre, achte, daran festhalte und mich daran erfreue? Der zweite Gedankengang ist folgender, dass ich am Programm, oder sagen wir so, dass wer liebt, auch am Programm Gottes teilnimmt. Ja, wie soll man das jetzt verstehen? Das steckt jetzt in diesem Vers 4 drin. Vor allen Dingen im letzten Teil. Jetzt ist es natürlich, kommt es darauf an, welche Bibelübersetzung man hat, damit man das etwas besser versteht. Aber es gibt eine Bibelübersetzung, da steht es so drin, und fördert nicht den Heilsplan Gottes, der zum Glauben führt. Ja, und fördert nicht den Heilsplan Gottes, der zum Glauben geführt. Oder im Umkehrschluss, wer liebt, nimmt auch am Programm Gottes teil, das heißt, dient dem Heilsplan Gottes im Glauben. Das ist jetzt so zu verstehen. Neben dem großen Heilsplan Gottes, nicht Entstehung der Welt, das Volk Israel, das Erlösungswerk Jesu Christi, die Gemeinde Jesu Christi, tausendjähriges Reich, bis zum Ende, nicht dieser, neben diesem großen Heilsplan Gottes, gibt es jetzt auch den Detailplan deines und meines Lebens, wie Gott dich und mich in seinem großen Heilsplan eingebaut hat. Und das ist eben hier damit gemeint, wenn es heißt, dem Heilsplan Gottes im Glauben dienen. Und das vergisst man manchmal. Das vergisst man manchmal, dass ich, der ich an Jesus Christus glaube, unter einem Programm Gottes stehe. Nicht, und wenn ich das vergesse, nicht, dann erlebe ich plötzlich, dass ich innerhalb meiner Gemeinde, innerhalb meiner Nachfolge, innerhalb meines Glaubens mein eigenes Ding mache. Das heißt, es muss alles so laufen, wie es mir gefällt, nicht, dass es mir Spaß macht. Es muss alles so sein, dass es mir zugute kommt. Dann wähle ich aus, wie der Glaube zu sein hat. Dann wähle ich aus, wie die Führungen sind, die Gott mir zu geben hat. Nicht, dann wähle ich aus, welche Wege in der Gemeinde zu gehen sind. Es kann sein, dass ich vielleicht merke, dass geistig gesehen in der Gemeinde ja nicht alles rund läuft. Aber meistens ziehe ich dann noch die falschen Schlüsse daraus und sage dann zu mir, ja, da muss ich eben noch mehr mein privates Ding machen. Da muss das eben alles noch viel stärker von mir aus bedacht werden. Und hoffentlich merke ich dann irgendwann einmal, dass ich bei meiner ganzen Selbstbetrachtung oder Selbstverwirklichung ihn, den Herrn Jesus Christus, ja gar nicht mehr liebe. Sondern es geht nur noch um die Frage, wie liebe ich mich selbst oder wie kann ich mich selbst verwirklichen? Nicht, und vergesse dabei vollkommen, dass die entscheidende Frage ist, Herr, welches Programm hast du für mein Leben und nicht mein Programm mit ihm? Das ist der Unterschied. Das ist der gewaltige Unterschied. Und so kann ich also den Herrn auch wieder lieben. Wieder ganz neu lieben, dass ich sage, Herr, was ist wirklich dein Programm für mein Leben und eben nicht umgekehrt. Dass ich mir mein Programm ausdenke und das dann mit ihm gehe. Nee, liebe Geschwister, es wäre doch furchtbar, wenn ich mit meinem kleinen, normalen, frommen Leben außerhalb der Umsetzung des Programms wäre, was Gott wirklich mit mir vorhat. Das wäre doch furchtbar. Und deswegen ist diese Rückfragen sind immer wieder wichtig. Liebe ich denn wirklich meinen Herrn Jesus Christus mit dem, was ich da tue? Liebe ich wirklich ihn damit? Oder dient das, was ich da tue, wirklich der Realisierung des Heilsplan Gottes? Dient es wirklich? Oder will ich mich dann nur selbst verwirklichen? Will ich dann nur meine eigene private Lieblingsspielwiese pflegen? Und liebe Geschwister, wenn sich sowas mal in der Gemeinde breit macht, dann können Sie sich vorstellen, wo das hinführt. Wo das hinführt. Nicht, und jetzt natürlich die Frage, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Und Jesus Christus würde uns sagen, bete. Ja, Herr, was soll ich denn beten? Was soll ich denn beten? Und er würde uns sagen, bete unser Vater im Himmel. Und jetzt kommt es. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Da ist es. Und dann wird der Herr Jesus Christus sagen, dann wirst du merken, dass du wieder in die Spur zurückkommst, in die du ursprünglich wirklich gelebt hast, weil du den Herrn Jesus Christus geliebt hast. Dann wirst du das merken. Das müssen wir also wirklich verstehen. Und jetzt kommt natürlich noch etwas Drittes. Also wie kann ich wirklich Gott wieder richtig lieben? Indem ich sein Wort ernst nehme, indem ich an seinem Programm für mein Leben teilnehme, und drittens jetzt, indem ich auch die Aufgabe wahrnehme. Und das ist ja jetzt erstaunlich, dass da plötzlich dieses Gesetz auftaucht. Dass dieses Gesetz da auftaucht. Da heißt es nämlich in Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, so es jemand richtig gebraucht. Also das Gesetz an sich ist ja nicht das Problem. Aus manchen Bibelstellen, Psalm 19 zum Beispiel oder eben Römer 7, da wissen wir, das Gesetz ist gut, das Gesetz ist vollkommen, das Gesetz ist heilig. Also das Gesetz an sich ist nicht das Problem. Aber das Problem ist die Art und Weise, wie ich mit diesem Gesetz umgehe, wie ich es handhabe. Das ist das Problem. Und was heißt das jetzt nun, wenn hier steht, das Gesetz richtig oder recht zu gebrauchen. Was heißt das? Das heißt ja einerseits, dass ich wissen muss, dass ich durch das Gesetz nicht zum Glauben kommen kann, sondern dass das Gesetz mich auf den lebendigen Gott stößt. Nicht der in Jesus Christus das Gesetz erfüllt hat. Und dass ich in der Beziehung zu ihm in der Rechtfertigung stehen kann. Das ist eine. Aber dass ich andererseits auch wisse, dass dem, in Anführungsstrichen, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Und das heißt im Grunde genommen, dass das Gesetz nicht für Leute ist, die so gut sind, dass sie meinen, dass sie durch Einhaltung des Gesetzes und durch ihre Taten in den Himmel kommen können, weil es solche Menschen eben gar nicht gibt. Solche Menschen gibt es eben nicht. Und deswegen ist dem Gerechten kein Gesetz gegeben. Und wer meint, so denken zu müssen, so handeln zu müssen, ja, das sind im Grunde genommen die Selbstgerechten. Aber im Grunde genommen gibt es solche Menschen nicht, die also durch Einhaltung des Gesetzes oder durch ihre Taten meinen, in den Himmel kommen zu können. Sondern, das macht der Apostel Paulus jetzt klar, das Gesetz ist den Ungerechten gegeben. Es ist den Ungerechten gegeben, damit sie ihre Sünde erkennen und damit sie davon freikommen. So wie es bei euch Ephesern geschehen ist in der Gemeinde und so wie es auch bei uns geschehen ist. Das will der Apostel Paulus eben hier klar machen. Und so hat es doch Jesus Christus auch schon zu Lebzeiten gesagt. Wenn er also sagt in Lukas 5, Vers 32, ich bin gekommen, ja, wozu bin ich gekommen? Die Sünder zur Buße zu rufen. Das heißt Menschen, die verstehen, dass sie meine Vergebung nötig haben. Wem hat er nichts zu sagen? Den Selbstgerechten. Den hat er nichts zu sagen. Aber die verstehen, dass sie seine Vergebung brauchen. Dazu ist er gekommen, sie wirklich zur Buße zu rufen. Ja, und jetzt sagt der Apostel Paulus, während ihr dieses Thema Gottes Gesetz da völlig falsch versteht und behandelt, indem ihr da eure Gesetzesspitzfindigkeiten da ausdiskutiert und womöglich auch noch weiter verbreitet, nicht? Vergesst ihr darüber das Wesentliche, vergesst ihr darüber das Eigentliche, dass das Gesetz eben anderen Menschen gegeben ist, nämlich solchen Menschen gegeben ist, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Und über eure ganze Diskutiersucht, die ihr da an den Tag legt, nicht vergesst ihr vollkommen, dass die Mehrheit in Ephesus noch überhaupt keine Ahnung von Jesus Christus hat. Und ihr im Grunde genommen das Gebot, das Evangelium weiterzusagen, Tag für Tag übertretet. Euch scheint es egal zu sein, dass solche Menschen, die nicht zur Buße kommen, die nicht zum lebendigen Glauben kommen, schnurstracks ins Gericht marschieren. Und da sagt er weiter, ihr habt das Wesentliche, ihr habt das eigentlich, ihr habt eure Aufgabe vergessen. Ihr habt eure wichtige Aufgabe vergessen, nicht den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Das müsst ihr wahrnehmen. Nicht, und deswegen holt der Apostel Paulus sich auch wieder zurück und das macht er, tja, das macht er in einer unglaublichen, deutlichen, ja, für uns schon fast unangenehmen Sprache. Nicht, indem er hier an diesem Dekalog, indem er an diesen 10 Geboten entlang geht. Nicht, und wenn man die mal so durchgeht, nicht diese 10, diesen Dekalog da in den Versen 9 bis 10, nicht, da wird ja, das ist ja schon, ja, da wird ja in einer erstaunlichen Präzision, werden fast alle 10 Gebote abgearbeitet. Nicht, die damals auf 2 Tafeln geschrieben werden, und die 2 Tafeln, die finden Sie hier wieder. Die finden Sie hier wieder. Nicht das will der Apostel Paulus dem Timotheus und natürlich auch der Gemeinde in Ephesus klar machen. Liebe Geschwister, nochmal dieser Choral von Charles Wesley. Wie kann ich lieben dich, mein Gott, und loben deine Gnade, die aus der Tiefe meiner Not mich hochgehoben hat? Ja, wie kann ich das? So kann ich das, würde der Apostel Paulus sagen. Und so kannst du das auch in der neuen Woche. Ich möchte dein Wort, ich möchte dein Programm und ich möchte deine Aufgabe. So können wir wieder zurückkommen, nicht zu den Werken der ersten Liebe. So können wir Gott wirklich wieder lieben. Amen.